Sehr verehrte liebe Damen und Herren, geschätzte Mitbrüder im geistlichen Dienst, auch solche sind unter uns. Fahr hinaus auf den See, dort werft die Netze zum Fangen aus. Seit Jesus Christus diese Worte zu Simon Petrus gesprochen hat, ist das Schiff der Kirche unterwegs auf den Wellen und Wogen der Geschichte. Schon mancher Sturm und auch schon manch heftiges Unwetter sind im Laufe der Jahrhunderte aufgezogen. Immer wieder wurde und wird das Schiff der Kirche und seine Besatzung durchgeschüttelt. Mit dem Empfang der heiligen Taufe sind wir alle zu Mitgliedern dieser Schiffsbesatzung geworden. Und wenn wir lebendige Glieder der Kirche sind, dann erleben wir das Auf und Ab dieses wechselhaften Wellenganges sehr deutlich mit. Der Unglaube und damit das oft verbundene Misstrauen gegenüber der Kirche scheinen hierzulande stetig zuzunehmen, nicht nur in jüngster Zeit. Der Mensch von heute kann als Normalfall den Unglauben seines Nachbarn voraussetzen. Diesen Satz hat ein junger deutscher Theologieprofessor 1958, also 4 Jahre vor dem Beginn des Zweiten Vatikanischen Konzils, veröffentlicht. Der Mensch von heute kann als Normalfall den Unglauben seines Nachbarn voraussetzen. Dieser Satz stammt von niemand anderem als dem damals gerade einmal 31-jährigen Professor Josef Ratzinger. Inzwischen dürfte es so ziemlich jeder Katholik bemerkt haben, in Europa leben wir mitten in einer gewaltigen Krise des christlichen Glaubens. Auch der katholisch getaufte, gefirmte und zur Erstkommunion gegangene Nachbar geht in der Regel sonntags nicht mehr in die Kirche. Im Durchschnitt sind es bundesweit noch gerade 11,8%. An die Auferstehung der Toten, so wie Christus auferstanden ist, glauben noch 40% der Katholiken in Deutschland. Und die Mehrzahl derer, die noch mehr oder weniger regelmäßig in die Kirche gehen, scheint die Beichte für weitgehend verzichtbar zu halten. Die Zahl der Priesterkandidaten und der jährlichen Priesterweihen sind seit dem Jahr 2000 um mehr als 20% in Deutschland gesunken. Jedes Jahr treten mehr als 100.000 Menschen aus der katholischen Kirche aus. Das alles zeigt, nicht nur von außen schlagen die Wogen mitunter brausend an die Schiffswände der Kirche, etwa hämische Kommentare von antikirchlichen Kritikern, Polemiken aggressiv auftretender Atheisten oder beleidigende Darbietungen von sogenannten Künstlern. Auch innerhalb derer, die sich der Kirche grundsätzlich zugehörig fühlen, gibt es eine hierzulande offenbar große Zahl von Personen, die den Kurs des Schiffs insgesamt in Frage stellen. Viele wissen auch schlicht nicht mehr, zu welchem Ziel dieses Schiff der Kirche eigentlich unterwegs ist und verlassen es daher. Es bedarf also ganz sicher einer Neuevangelisierung. Man könnte auch sagen, es bedarf der Erinnerung aller Besatzungsmitglieder an den Grundauftrag des Schiffes und seiner Fahrt über das Meer der Geschichte. Die Netze auszuwerfen, das heißt, die Wahrheit des Evangeliums den Menschen mit Überzeugung anzubieten, damit sie in der freien Annahme der Wahrheit ihr ewiges Heil und Glück finden. Oder noch kürzer ausgedrückt mit den Worten von Joachim Kardinal Meissner, Der Auftrag der Kirche ist es, Jesus Christus berührbar zu machen in Wort, Sakrament und Caritas. Aber wie ist dies möglich angesichts der geschilderten dunklen, ja wirklich finsteren Wolken am Himmel, die sich nicht einfach übersehen oder wegdiskutieren lassen? Die schlimmsten Schwierigkeiten sind oft diejenigen, die man gar nicht sehen und wahrhaben will. Welches Licht kann uns in dieser Situation verlässliche Orientierung und damit echte, tragfähige Hoffnung schenken? Papst Benedikt XVI. Hat im letzten Kapitel seiner Enzyklika über die Hoffnung, Spe Salvi, erklärt, Jesus Christus ist das Licht selber, die Sonne, die über allen Dunkelheiten der Geschichte aufgegangen ist. Aber wir brauchen, um zu ihm zu finden, auch die nahen Lichter, die Menschen, die Licht von seinem Licht schenken und so Orientierung bieten auf unserer Fahrt. Das klarste, größte und wichtigste dieser Lichter ist Maria. Denn, so Papst Benedikt weiter, sie, der Stern der Hoffnung, hat mit ihrem Ja-Wort Gott selbst die Tür geöffnet in unsere Welt. Damit erinnert der große Theologe auf dem Stuhl Petri an eine grundlegende Erfahrung der Kirche, die sich im Laufe ihrer Geschichte immer wieder bestätigt hat. Durch Maria ist Gott selbst in diese Welt gekommen und er hat sie als diejenige bestimmt, mit deren Hilfe wir alle am sichersten zu Jesus Christus finden. Schon Papst Paul VI. Hat darum in seinem am 10. Jahrestag der Beendigung des Zweiten Vatikanischen Konzils am 8. Dezember 1975 veröffentlichten Schreiben Evangelii Nuntiandi, Maria als, Zitat, Leitstern einer sich selbst stets erneuernden Evangelisierung bezeichnet. Der selige Papst Johannes Paul II. Hat diese Linie weitergezogen und Maria viele Male Leitstern der Neuevangelisierung genannt. Ihr hat er unter diesem Titel am Ende des großen Jubiläumsjahres 2000 zur Jahrtausendwende dieses unser 21. Jahrhundert und das dritte Jahrtausend anvertraut. Papst Benedikt XVI. Setzte das Werk seines großen Vorgängers 2010 mit der Errichtung des päpstlichen Rates für die Neuevangelisierung fort, dessen Arbeit er, Maria, dem Stern der Neuevangelisierung ebenfalls anvertraut hat. Und auch sein Nachfolger, unser heiliger Vater Papst Franziskus, hat in seinem noch jungen Pontifikat bereits mehrfach auf die Bedeutung Mariens hingewiesen für die Verkündigung des Glaubens. So sagte er zum Beispiel bei seinem Besuch im Rahmen des Weltjugendtages in Aparecida am 24. Juli dieses Jahres über die Gottesmutter, von ihr lernt man die wahre Jüngerschaft. Und das ist der Grund, warum die Kirche immer auf den Spuren Marias in die Mission geht. Liebe Zuhörer, in 7 Beispielen möchte ich nun mit Ihnen diese grundlegende, überaus wichtige und hoffnungsvolle Perspektive vor dem Hintergrund der Geschichte der Kirche ein wenig näher bedenken. Gehen wir als Ausgangspunkt der folgenden Gedanken zunächst zurück in die dunkelste Stunde, die es im Leben Marias gab, unter dem Kreuz ihres Sohnes. Bis auf einen waren alle Apostel davongelaufen. drei Frauen und dieser eine Jünger standen allein unter dem Kreuz. Nie schien die Mission der Kirche aussichtsloser zu sein als in jener Stunde, in der sich sogar die Sonne am Firmament verdunkelte. Jeder Gedanke an Mission, an Evangelisierung oder Neuevangelisierung schien in diesem Moment geradezu absurd. Der als Verbrecher und Gotteslästerer zum grausamen Kreuzestod verurteilte Herr teilt mit sterbender Stimme seinen letzten Willen mit. Frau, siehe, das ist jetzt dein Sohn. Und zu dem Jünger sagt Jesus, Maria ist deine Mutter. Liebe Zuhörer, das ist der letzte Auftrag, den Jesus in seinem irdischen Leben an den Jünger, der stellvertretend für alle Jünger Christi dort stand, erteilt hat. Nimm Maria an als deine Mutter. Nimm sie in dein Leben auf. Und der Jünger hat diesen Willen des Meisters erfüllt. Er nahm sie in das Seine, das heißt in sein Leben. Damit blieb er in Reichweite des damals wohl einzigen Herzens auf der Welt, in dem die Flamme des Glaubens zu diesem Zeitpunkt nicht erloschen war. In Maria war der Glaube trotz allem, was sie erlebt hatte, auch jetzt noch in dieser von tiefstem Schmerz und größter Trauer verdunkelten Stunde lebendig. Indem der Jünger in Kontakt mit Maria blieb, wurde ihm die schwere Zeit des Karfreitags und Karsamstags nicht erspart. Aber sein Herz wurde vorbereitet, um als erster von allen Aposteln am Ostersonntag glauben zu können. Nach dem Wettlauf mit Petrus zum Grab und der Betrachtung des leeren Grabes und der eigens zum Teil zusammengefalteten Tücher heißt es im Johannesevangelium, er sah und glaubte. Liebe Freunde, dieser Zusammenhang hat sich in der Geschichte der Kirche immer wieder als überaus wirksam und mächtig gezeigt. Maria bereitet die Menschen vor, an Jesus Christus glauben zu können. Erinnern wir uns erstens kurz an die Ereignisse im 16. Jahrhundert in Mexiko. Kam die Arbeit der christlichen Missionare anfangs nur sehr langsam und schleppend voran, nicht zuletzt auch wegen der oft rohen und brutalen Gewalt, mit der die spanischen Eroberer die Indios behandelten, so ließen sich nach den Ereignissen 1531 in Guadeloupe innerhalb von nur 10 Jahren 9 Millionen Indios taufen. Maria hat hier das Herz eines ganzen Kontinents berührt und durch ihr Eingreifen die Verkündigung des Evangeliums auf unerwartete und äußerst effektive Weise unterstützt. Heute ist die Kathedrale unserer lieben Frau von Guadeloupe mit weit über 15 Millionen Besuchern jährlich der mit Abstand meist besuchte Wallfahrtsort der ganzen Welt und aller Religionen. Schauen wir zweitens auf Europa am Anfang des vergangenen Jahrhunderts. Am 3. April 1917 kehrte Lenin aus dem Exil nach Russland zurück und setzte einige Monate später mit der Oktoberrevolution einen entscheidenden Schritt zum Aufbau eines gottfeindlichen Imperiums. Im Osten Europas wurde der atheistische Materialismus zur Staatsdoktrin erhoben. 72 Jahre lang versuchte diese Ideologie, den christlichen Glauben auf alle mögliche Weise zu bekämpfen und zu beseitigen. Von Mai bis Oktober 1917 zeigte sich Maria am äußersten westlichen Rand Europas, im portugiesischen Fatima, drei kleinen Hirtenkindern im Alter von 7, 9 und 10 Jahren. Was für eine Logik des Himmels. Sie müssen das nicht glauben, aber wir dürfen das, weil die Kirche diese Erscheinungen bestätigt hat, glauben, und wir dürfen staunen über diese menschlich gesprochen völlig unproportionale Art der Antwort. Im Osten ein Riesenreich, was später mit dem Warschauer Pakt die größte Militärmacht der Welt sein wird. Und als Antwort darauf, Maria zeigt sich drei kleinen Kindern. Die Gottesmutter ruft zum täglichen Rosenkranzgebet und zu freiwilligen Opfern auf, damit die Sünder sich bekehren und Russland seine Irrtümer nicht über die ganze Welt verbreitet. Die Kinder und viele tausend einfache Gläubige im Land folgen dieser Bitte. Und Portugal wird, wie von der Gottesmutter versprochen, vor dem Unheil des Zweiten Weltkriegs bewahrt. Wie effektiv das überraschend einfache Mittel des Rosenkranzgebetes sein kann, zeigen das dritte und vierte Beispiel. Nach dem Zweiten Weltkrieg war Österreich bekanntlich von der Roten Armee besetzt. Vor den Verhandlungen über die Zukunft unseres Nachbarlandes sagte der damalige sowjetische Außenminister Molotow zu seinem österreichischen Amtskollegen Fiegel: Herr Fiegel, machen Sie sich keine Hoffnungen. Was wir Russen einmal haben, das geben wir nicht mehr her. Fiegel selbst und der damalige Bundeskanzler Raab waren Mitglieder des Rosenkranz-Sühne-Kreuzzugs. Fiegel bat daraufhin die Mitglieder dieser Gemeinschaft: Betet jetzt umso mehr. Und am 15. Mai 1955 kam Österreich frei. Der Außenminister selbst sagte damals dazu: 8 Jahre lang haben wir täglich den Rosenkranz gebetet und unser Gebet wurde erhört. Der Bundeskanzler des befreiten Landes erklärte öffentlich: Später wird es einmal heißen, die Politiker hätten das erreicht. Aber das stimmt nicht. Die Gottesmutter hat geholfen, dass wir den Staatsvertrag bekommen haben. Liebe Zuhörer, was Österreich damit im Hinblick auf das Glaubensleben erspart geblieben ist, das können wir heute zum Beispiel im Blick auf jene Regionen der ehemaligen DDR oder auch Tschechiens und Albaniens erahnen, die heute zu den am weitesten entchristianisierten Gebieten Europas gehören. Die Zeit des atheistischen Materialismus ist nicht spurlos in diesen Ländern vorübergegangen. Wir alle wissen, wie das Ringen zwischen Maria und dem roten Drachen weiter verlaufen ist. Es kam viertens, 1978, der Papst aus Polen, Johannes Paul II., mit seinem Leitwort Totus Tuus, ganz der Deine, Maria. Wie viele Menschen hat dieser große, selige Papst mit seinen 104 Auslandsreisen das Evangelium verkünden können? Mit seinem Mut, seiner Zähigkeit, seiner Frömmigkeit und seinem Vertrauen auf den Beistand der himmlischen Mutter, die ihm beim Attentat am 13. Mai 1981 das Leben erhielt, wie er selbst später sagte. Mit all dem hat er wesentlich zum Zusammenbruch des Eisernen Vorhanges beigetragen. Das hat kein geringerer Zeuge, Zeitgenosse und Experte öffentlich erklärt als Michail Gorbatschow, und zwar mehrfach. Bei einem Besuch des damaligen vatikanischen Staatssekretärs Casaroli sagte Gorbatschow zu ihm: Herr Kardinal, ich bin als kleiner Junge getauft worden. Stellen Sie sich vor, damals hing bei mir zu Hause eine Ikone der Gottesmutter und darüber natürlich ein Foto von Lenin. Wer von Ihnen, liebe Anwesende, die Sie das Jahr 1989 bewusst miterlebt haben, hätte allen Ernstes noch im Sommer dieses Jahres 89 damit gerechnet, dass die Mauer, die quer durch Deutschland lief, wenige Wochen später fallen und damit Geschichte sein wird? Der Generalsekretär des Zentralkomitees der SED hatte noch im Januar 1989 beim 40-jährigen Jubiläum der DDR öffentlich erklärt: Die Mauer wird in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen bleiben, wenn die dazu vorhandenen Gründe nicht beseitigt sind. Diese Gründe sind sicherlich nicht nach seiner Interpretation weggefallen. Heute steht in Fatima ein Stück der Berliner Mauer und in der Zelle von Schwester Lucia im Karmel von Coimbra hing von 1999 bis 2005 ein großer Rosenkranz. Sie hat nicht viele andere Gegenstände in dieser einfachen Zelle gehabt. Und dieser Rosenkranz, den man heute in Coimbra sehen kann, war gefertigt aus Bruchstücken der Tod und Zwang darstellenden Fessel der Berliner Mauer, Ausdruck des großen Gefängnisses, das damals die DDR war. Als fünfter Grund der Hoffnung auf Maria, den Leitstern der Neuevangelisierung, möchte ich mit Ihnen auf ein Ereignis schauen, das dann schon im dritten Jahrtausend stattfand, auf den Weltjugendtag 2005 in Köln. Wie groß war die Sorge, dass wegen der angeschlagenen Gesundheit von Johannes Paul II. Dieses für die ganze Kirche, aber auch für die Katholiken in Deutschland wichtige Ereignis vielleicht ausfallen oder letztlich schwerwiegend beeinträchtigt werden könnte. Das geplante Programm schrumpfte von Woche zu Woche immer mehr zusammen. Kardinal Meißner als gastgebender Erzbischof vertraute dann am 8. Dezember 2004 im Kölner Dom den Weltjugendtag der Gottesmutter an. Und ich habe es damals aus seinem eigenen Mund gehört, als er sagte: Von diesem Moment an habe ich keine Sorge mehr. Die Mutter wird das in die Hand nehmen. Und sie hat es in die Hand genommen. Liebe Freunde, dieser Weltjugendtag 2005 war ein wirklich großes und auch für die Neuevangelisierung wichtiges Ereignis. Das haben wir vielleicht schon einen Teil vergessen, weil es ja so viele wichtige Ereignisse auch schon danach gegeben hat. Deswegen sei nur an einen Aspekt erinnert. Die Frage, ob es auf dem Marienfeld bei Köln mit der rund 1 Million Jugendlichen eine eucharistische Anbetung geben würde, diese Frage war im Vorfeld bei den Verantwortlichen sehr umstritten. Eine ganze Reihe meinten, das kann man nicht machen. Die jungen Menschen werden in dieser großen Zahl unter diesen äußeren Umständen niemals wirklich ruhig werden. Die Gefahr einer unwürdigen Situation ist doch viel zu groß. Es wurde doch gewagt. Und diese Anbetung war einer der schönsten Momente des ganzen Weltjugendtags. Papst Benedikt hat es selbst anschließend so gesagt: Maria hatte die Sache in die Hand genommen und sie führt die Menschen zu Christus, Das können wir mit aller Gelassenheit und Ruhe all denen sagen, die sofort ängstlich werden, wenn wir Maria erwähnen, dass doch dann der Ehre ihres Sohnes Abbruch getan würde. Nein, Maria führt zu Christus und sie führt auf ganz sichere Weise zu ihm. Seit 2005, seit diesem Weltjugendtag, gehört die Anbetung des eucharistischen Herrn fest zum Programm der Vigil mit den versammelten Jugendlichen, auch jetzt wieder in Rio de Janeiro. Das ist ein Erbe von Köln. Die Aktion Night Fever, die auch morgen hier im Rahmen des Kongressprogrammes stattfinden wird, ist ebenfalls im Anschluss an diesen Weltjugendtag entstanden. Es waren Priesterkandidaten, die zusammen mit der Gemeinschaft Emanuel sagten, das muss doch jetzt irgendwie weitergehen. Und inzwischen gibt es diese Aktion in über 50 Städten Deutschlands, im europäischen Ausland und bereits in Kanada und Australien. Und das sind keine Eintagsfliegen. Ich habe noch im Ohr, wie damals Mitbrüder sagten, naja, dann fangt mal in Bonn an, in 3 Monaten wird keiner mehr kommen. Und sie kommen. Und die Kirchen sind voll. Und die Priester freuen sich über zahlreiche Beichtwillige. Ähnlich war es beim Eucharistischen Kongress in Köln in diesem Jahr, den möchte ich als 6. Beispiel anführen. Vielleicht sind manche von Ihnen dort gewesen und können es aus eigener Anschauung bezeugen. Auch dieses Fest des Glaubens wurde der Gottesmutter zuvor ans Herz gelegt. Mit Betern aus ganz Deutschland und auch aus Österreich sind wir 33 Tage hindurch mit Maria zu Jesus gegangen. Hier haben wir in der Kölner Kirche St. Maria Himmelfahrt das Gelingen dieses ersten nationalen eucharistischen Kongresses in Deutschland anvertraut. Und sie hat uns und viele Besucher ihrem Sohn wirklich näher gebracht. In derselben Kirche Maria Himmelfahrt war 24 Stunden hindurch eucharistische Anbetung, die viele Besucher tief beeindruckt hat. An mehreren Orten standen die Menschen buchstäblich Schlange, um zu beichten. Alleine im Kölner Priesterseminar haben wir mehrere hundert Beichten im Garten gehört und mussten zum Teil die Priester von der Straße hereinbitten spontan und fragen, hast du vielleicht noch eine halbe Stunde oder eine Stunde Zeit, damit die Beichtwilligen nicht so lange warten müssen? Und mehr als ein Mitbruder hat mir anschließend gesagt, ich habe wirkliche Bekehrungen erlebt. Für eine einzige dieser Beichten hätte sich die Arbeit des gesamten Kongresses schon gelohnt. Liebe Freunde, bei diesem Punkt möchte ich kurz innehalten. Wir schauen oft auf die Zahlen und wenn diese nicht stimmen, dann lauert rasch die Gefahr der Mutlosigkeit. Wenn wir schon auf Statistiken und Zahlen schauen, dann sollten wir allerdings den Kopf ein wenig heben und nicht nur um den eigenen provinziellen Kirchturm kreisen. Bedenken wir, niemals in der Geschichte der Menschheit bis heute gab es absolut und prozentual so viele Katholiken auf der Welt wie heute. 1,2 Milliarden. Jeden Tag werden weltweit 34.000 Menschen neue Mitglieder der katholischen Kirche. Die Anzahl der Katholiken stieg im Jahr 2012 mit 1,5% schneller als die Weltbevölkerung mit 1,23%. Auch die Zahl der Priesterkandidaten und Priester nimmt weltweit zu. Diese und viele weitere Zeichen des Wachstums der Kirche werden oft übersehen, denn sie sind so wenig schlagzeilenträchtig. Ein Baum, ein einziger, der umfällt, ein Priester, der sein Amt verlässt, ein Bischof, der sich in Opposition zum Papst begibt, macht viel mehr Lärm als ein ganzer Wald, der wächst. So hat es zu Recht Papst Franziskus gesagt, und wir sollten dieses Wort nicht so schnell vergessen. Liebe Freunde, aber dieser Blick auf die großen Zahlen allein greift zu kurz. Sie kennen vielleicht aus dem berühmten Kinofilm Schindlers Liste den folgenden Satz aus dem Talmud: Wer eine einzige Seele rettet, rettet die ganze Welt. Wir können tatsächlich als Christen zu Recht sagen, wenn ich auch nur einem einzigen Menschen den Weg zum ewigen Heil wirklich ebnen kann, wenn ich durch mein Gebet, mein Glaubenszeugnis in der Schule, im Beruf, im Familienleben, im Freundes- und Bekanntenkreis auch nur einem einzigen Menschen wirklich helfe, ins ewige Leben zu gelangen, dann hat sich mein Leben schon gelohnt und dann hat sich mein Bemühen um die Verkündigung des Glaubens bereits als fruchtbar erwiesen. Natürlich reicht mein Auftrag zur Evangelisierung, Ihr Auftrag als getaufte, gefirmte Christen wesentlich weiter. Wir alle haben die Befähigung und die Berufung erhalten bis zu unserem letzten Atemzug und nicht zuletzt auch gerade durch das Opfer des Sterbens selbst Zeugnis für Christus abzulegen. Und kein einziger unserer Mitmenschen kann und darf uns dabei gleichgültig sein. Aber das ewige Leben, auch nur eines einzigen Menschen, ist unendlich viel mehr wert als alle vergänglichen Güter der Welt zusammengenommen. Schauen wir schließlich noch auf einen siebten Grund der Hoffnung, der noch in der Zukunft liegt, aber in der nahen Zukunft, und den Maria uns wiederum als Leitstern der Neuevangelisierung gibt. Als ich vor 2 Wochen am 13. August in Fatima war, da hörte ich aus dem Mund des dortigen Bischofs folgende Nachricht. Unser heiliger Vater, Papst Franziskus, der ja bekanntlich ein großer Marienverehrer ist, bereits am Morgen nach seiner Wahl zum Papst, noch vor der ersten heiligen Messe mit den versammelten Kardinälen, hat er in Santa Maria Maggiore vor dem Marienbild der Salus Populi Romani gebetet. Papst Franziskus wird am 13. Oktober, kurz vor dem Ende des von seinem Vorgänger ausgerufenen Glaubensjahres in Rom, die Weihe der Welt an die Gottesmutter erneuern. Jene Weihe, die der selige Papst Johannes Paul II. Am 25. März 1984 vollzogen hatte. Dazu wird die Originalstatue unserer lieben Frau von Fatima auf Wunsch des Papstes eigens nach Rom gebracht. Papst Franziskus knüpft also hier ganz bewusst an den marianischen Stil seiner Vorgänger an. Auch dieses Faktum ist ein Grund der Hoffnung. Der aktuelle Steuermann der Kirche setzt weiter auf Maria und sie wird auch ihn nicht enttäuschen. Fünf Jahre nach der Weihe 1984 kam völlig unerwartet die große Wende. Zu jenem Zeitpunkt von den allerwenigsten Zeitgenossen erwartet, auch nicht von denen, die sonst immer sehr gut informiert sind. Wir dürfen gespannt sein, was sich nun in den nächsten Jahren ereignen wird. Am 6. Juli dieses Jahres sagte unser heiliger Vater im Hinblick auf den Pfingsttag, an dem die Jünger um Maria versammelt den Heiligen Geist empfingen, Zitat, Wo die Mutter ist, da sind die Kinder in Sicherheit. Bitten wir um die Gnade, keine Angst vor der Neuheit des Evangeliums zu haben, keine Angst vor der Erneuerung, die der Heilige Geist wirkt, keine Angst davor, hinfällige Strukturen, die uns gefangen halten, fallen zu lassen. Soweit der Heilige Vater. Liebe Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, wenn wir alle ehrlichen Herzens, ohne Angst und mit begründeter Hoffnung im Herzen so in die Zukunft gehen, und wir wissen ja, wo Gott ist, da ist Zukunft, dann werden wir in noch größerem Maß als in dieser Stunde hier und heute Abend erfahren, der Christ von heute kann als Normalfall den Glauben seines Nachbarn voraussetzen. Dass dies tatsächlich möglich ist, dass dies kein frommer Wunschtraum bleiben muss, das sehen Sie, wenn Sie jetzt nach rechts und links vor sich und hinter sich schauen. Und darum ist auch dieser Kongress einer von vielen Gründen zur Hoffnung. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.